Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Geistiger Kampf, besiege das Böse durch das Gute. Das war das Thema eines Vortrags, den Pfarrer Markus Witter von der Gemeinschaft Emanuel beim Forum der Gemeinschaft in Altötting gehalten hat. Wir haben diesen Vortrag für Sie aufgezeichnet.
Ja, liebe Schwestern und Brüder, der geistliche Kampf, wie man das Böse durch das Gute besiegt. Darum geht es heute und ich sehe, dass es doch viele betrifft. Viele sind gekommen und die Konradskirche ist hier voll besetzt. Ich freue mich, dass Sie Interesse haben an diesem Thema. Ich glaube, jeder, der sich auf den Weg macht, als Christ zu leben, wird spüren, dass man auf gewisse Schwierigkeiten stößt. Und diese Schwierigkeiten sind nicht immer ganz leicht zu bewältigen. Deswegen brauchen wir eben auch ein Stück, ja, Mittel und Wege. Was hilft uns dabei? Das Wort Gottes wird uns in diesem Vortrag begleiten, denn dieses Wort ist ein Wort voller Kraft und voller Leben. Und ich möchte beginnen mit einem kleinen Vers aus dem Epheserbrief. Der Epheserbrief spricht nämlich über den geistlichen Kampf und er beginnt mit einer sehr schönen Einladung. Und schließlich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Das ist ein toller Wunsch. Wir sollen stark werden. Wir sollen Stärke empfangen von Gott. Das ist erst einmal ein Geschenk von Gott. Das dürfen wir erbeten und das dürfen wir erbitten, weil wir uns immer wieder auch schwach fühlen. Also Epheserbrief Kapitel 6, Vers 10. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, um am Tag des Unheils standhalten zu können, alles zu vollbringen und den Kampf bestehen zu können. Seid also standhaft. Und dann kommt diese Rüstung, die dann auch beschrieben wird, wo wir später nochmal drauf zurückkommen. Also Paulus ist sich sehr bewusst, dass wir da in einer Auseinandersetzung sind. Geistlicher Kampf heißt, dass eben nicht nur Gottes guter Geist uns beeinflusst, sondern dass es auch andere Kräfte gibt, von denen er hier spricht. Den Widersacher, Papst Franziskus, ist da eben auch nicht, er ist da nicht zimperlich, es auch beim Namen zu nennen. Dass Jesus eben gegen den Teufel gekämpft hat, dass es eben auch diese negativen Kräfte gibt oder diese Person, die uns vom Weg abbringen möchte. Die geistliche Tradition kennt aber nicht nur diesen Feind. Und für manche Schriftsteller oder Lehrer des geistlichen Lebens ist es so, dass sie sagen, schwieriger ist eigentlich noch ein anderer Feind. Das sind wir selber. Dass da etwas in uns ist, was uns manchmal so es schwer macht, dem Herrn nachzufolgen. Eine weitere Stelle, die ich euch an den Anfang stellen möchte, ist Jesus Sirach Kapitel 2, Vers 1 und folgende. Eine tolle Stelle, sehr ermutigend auch. Mein Sohn, ich füge jetzt hinzu, meine Tochter. Wenn du dem Herrn dienen willst, dann mach dich auf Prüfung gefasst. Sei tapfer und stark zur Zeit der Heimsuchung. Überstürze nichts. Hänge am Herrn und weiche nicht ab, damit du am Ende erhöht wirst. Nimm alles an, was über dich kommen wird. Halt aus in vielfacher Bedrängnis, denn im Feuer wird das Gold geprüft und jeder, der Gott gefällt, im Schmelzofen der Bedrängnis. Vertrau auf Gott, er wird dir helfen. Hoffe auf ihn, er wird deine Wege ebnen. Ihr, der den Herrn fürchtet, hofft auf sein Erbarmen, weicht nicht ab, damit er nicht zu Fall kommt. Ihr, der den Herrn fürchtet, vertraut auf ihn. Tolle Stelle, finde ich. Wenn man also dem Herrn dienen will, in dem Moment, wo ich diesen Entschluss fasse, sagt die Heilige Schrift, dann mach dich auf Prüfung gefasst. Es wird auch Dinge geben, die dich sozusagen in Frage stellen. Sei tapfer und stark. In der Zeit der Heimsuchung überstürze nichts. Das finde ich schon einen ersten tollen Rat, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Vertrau auf den Herrn und bewahre die Ruhe, heißt es im Buch Jesaja. Und das ist ganz wichtig. Wenn es mal so richtig heftig wird, die Ruhe bewahren ist manchmal der erste Rat, den man befolgen darf. Einfach nicht die Nerven verlieren, sondern wissen, okay, Es gibt einen Kampf und jetzt einmal, abwarten, was passiert da. So wie eben in einem Sturm wird man das Ruder festhalten von dem Boot, in dem man da gerade sitzt, und nicht versuchen, hektische Bewegungen auszuführen, damit man wieder etwas Ruhe hineinbringt in den, ja, in den Weg, den das Boot nehmen soll. Warum gibt es den geistlichen Kampf? Warum gibt es ihn? Diese Frage kann man sich stellen, die Gründe. Warum? Das wäre sozusagen eine Frage, die uns ein Stück nach hinten blicken lässt, die Ursache. Wo kommt es denn eigentlich her? Ja, vielleicht merkt man zum Beispiel, dass man bestimmte Versuchungen hat, die einfach damit zusammenhängen, dass in einer bestimmten Lebensphase war man halt in etwas drin, was nicht gut war. Dann ist es sozusagen ein Stück Folge von unserem Lebensstil, von einem Lebenswandel, von einer gewissen Sünde in unserem Leben, die wir schon vielleicht besiegt haben, aber wir merken immer noch, dass dieser Hang zu etwas Bösen uns tatsächlich immer wieder auch in Schwierigkeiten bringt. Das ist sozusagen die Wurzel, die ich fragen kann. Okay, ich kann die Frage auch anders stellen, nämlich, wozu gibt es einen geistlichen Kampf? Welchen Zweck hat er? Und diese Frage finde ich sehr interessant, weil auch Jesus einen geistlichen Kampf zu bestehen hatte, nämlich als er getauft war. Ich möchte es euch vorlesen, in Lukas Kapitel 4 findet man das. Da heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Darauf führte der Geist ihn 40 Tage lang in der Wüste umher. Und dabei wurde er vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Und dann eben, als die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Und der Teufel kommt zu ihm und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesen Stein zu Brot zu werden. Und dann kommen dann diese Versuchungen. Und das Interessante ist, dass Lukas nach den Versuchungen Folgendes schreibt. Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Das ist ein kleines Detail. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Am Anfang heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Und nach der Versuchungsgeschichte heißt es, Jesus kehrte erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes zurück. Das ist sehr interessant. Warum? In der Taufe hat der Heilige Geist, ist der Heilige Geist auf ihn herabgekommen, und er wird dann seine Sendung in dieser Kraft wirklich leben. Das heißt, die Kraft ist die Wirkung dieses Geistes durch ihn hindurch. Ich sag's mal anders. Jeder von uns hat den Heiligen Geist empfangen in der Taufe. Und den Heiligen Geist gibt es nicht in 1000 verschiedenen Versionen, den gibt es nur in einer Version. Jeder von uns hat Gottes Geist in sich. Und trotzdem merken wir, dass wir manchmal sagen, wow, bei dem, da ist etwas, da spürt man, wie Gottes Geist wirkt. Das ist ein Mensch, der ist erfüllt von Gottes Geist. So wurde es zum Beispiel von Stephanus auch gesagt. Ein Mann erfüllt von Gottes Geist. Warum ist das so? Der Geist ist wirklich in unseren Herzen, aber der möchte frei werden, der möchte wirken, und das ist die Kraft. Damit diese Kraft freigesetzt wird, braucht es die Prüfung. Ja, wenn ich frage, wozu ist dieser Kampf da, dann dazu, dass wir lernen, uns auf die Kraft des Heiligen Geistes zu stützen, die in uns ist. Also nicht nur den Heiligen Geist in uns zu haben und als verborgenen Schatz in uns rumzutragen, sondern aus dieser Kraft zu leben, dass er wirksam wird in uns. Ja, und das, man könnte so sagen, das Ziel des geistlichen Kampfes ist also eine Reinigung. Wir sollen gereinigt werden, ist eine Reifung. Wir sollen reifen in unserer Fähigkeit als Menschen, als Christen. Wir sollen drittens gestärkt werden. Wir sollen stark werden in Gottes Geist. In Jesaja 7,14, wo es dann eben heißt, seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären, sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Dann, da heißt es eben einen Vers später, er wird Butter und Honig essen bis zu der Zeit, in der er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Denn noch bevor das Kind versteht, das Böse zu verwerfen, das Gute zu wählen, wird das Land verödet sein. Also nochmal wird es anders gesagt, Böse zu verwerfen und Gutes zu wählen ist offensichtlich die Fähigkeit eines reifen Menschen. Dazu soll die Reifung hinführen. Und beides ist wichtig. In der Osternacht wird es deutlich. Da werden wir gefragt, widersagst du dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben? Widersagst du den Verlockungen des Bösen, damit die Sünde nicht Macht über dich gewinnt? Ja? Und wir sagen, ich widersage. In einer alten Liturgie gab es diese Weise, das so auszudrücken, dass man sich in der Osternacht rumdreht, weil der Altar Richtung Osten, Richtung der aufgehenden Sonne, Richtung dem Leben und dem Guten sozusagen ausgerichtet ist, hat man sich gegen Westen gerichtet, als Symbol, sich vom Bösen abzuwenden und zu sagen, ich widersage. Und dann wendet man sich Christus zu und sagt, ich glaube und ich wähle das Gute. Also das Ziel des geistlichen Kampfes ist dieses, dass wir lernen, tatsächlich auch das Böse zu verwerfen. Oder die Bibel sagt es an anderer Stelle, hasst das Böse, liebt das Gute, bringt bei Gericht das Recht zur Geltung. Das ist im Buch Amos. Also hassen dürfen wir das Böse an sich. Nicht einen Menschen, der Böses tut, sondern nur das Böse. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, den Sünder sollen wir lieben, die Sünde sollen wir hassen, sagt Augustinus. Aber es ist wichtig, dass auch diese Fähigkeit wichtig ist. Ich darf mich abgrenzen mit der Kraft meiner Seele gegen das, was nicht gut ist. Und ich darf das Gute wählen. Also, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wozu sind die Versuchungen da? Sie sollen uns reifen lassen. Philipp Neri sagt, wenn Gott eine bestimmte Tugend schenken will, dann lässt er die entgegengesetzte Versuchung zu. Wenn Gott eine bestimmte Tugend schenken will, dann lässt er die entgegengesetzte Versuchung zu. Also gut. Wenn Gott die Tugend der Demut schenken will, welche Versuchung? Stolz. Wenn Gott Vertrauen schenken möchte, eine tiefe Fähigkeit zu vertrauen, was ist dann die Versuchung? Misstrauen? Wenn Gott Glauben schenken möchte, was ist die Versuchung? Ja. Unglaube. Wenn Gott ein reines Herz schenken möchte, was ist die Versuchung? Unreinheit. Wenn Gott Ausdauer schenken möchte, was ist die Versuchung? Mutlosigkeit. Das ist manchmal ganz gut für uns ein Schlüssel, wenn ich die Versuchung sehe, vielleicht wirklich daran zu glauben, dass Gott mir eine Tugend schenken möchte, eine innere Kraft zuwachsen lassen möchte, die für meinen Weg wichtig ist. Das gilt für uns als einzelne Person, das gilt auch für uns, wenn wir in Gemeinschaften sind oder in Gruppen, wo wir spüren, da ist eine bestimmte Gnade, die wirkt. Ja, wenn Gott einer Gemeinschaft eine Gnade des Gebetes, der Fürbitte gibt oder des Mitleidens, der Evangelisation, dann sind die Versuchungen auch da, eben müde zu werden im Gebet oder diese Fähigkeit mitzufühlen, dass sie dadurch vielleicht leidet, dass wir verletzt werden, dass eine Härte dann kommen könnte oder dass wir müde werden für die Mission und uns fragen. Das fand ich für mich immer so tröstlich. Ich hatte hier in Altötting die ersten beiden Jahre, als die Evangelisationsschule begonnen hatte, die Gelegenheit einfach mitzuwirken als Priester. Und ich weiß noch, wie wir auf dem Weg waren zu einer Pfarrmission, die wir vorbereitet haben. Und ich sitze da so im Auto mit dem Team. Und der Leiter der Schule von damals, der sagte dann so, warum tun wir uns das eigentlich an? Und ich fand das so herrlich, weil er so ein brennender Missionar ist und er die Mission so liebt und doch genau dieses so spürt. Und wenn ich dann so vor einer Mission merke, was da so alles ansteht und ich mir denke, warum tue ich mir das an, dann denke ich immer da dran. Und dann denke ich dran, dass ich danach sage, wann ist das nächste Mal die Möglichkeit, so über den Glauben zu sprechen? Das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Es gibt diese Kräfte, die uns manchmal so nach unten ziehen, die uns müde machen möchten. Ja? Und so, wenn ein Mensch von einem Schritt auf Gott zu machen möchte, ja, da gibt es so gewisse Widerstände, ja, so gewisse innere Ausreden, wo man so merkt, da möchte man so drumrum, ne? Man merkt irgendwo, der Geist zieht einen hin zu einer Beichte, wäre mir wieder wichtig, mal richtig reinen Tisch zu machen und dann merkt man so, wie schwer es manchmal so ist, sich zu sammeln dafür und dann tatsächlich sich gut vorzubereiten oder diesen Schritt zu machen. Oder jemand merkt, eigentlich sollte ich eine tiefe Entscheidung für Gott treffen. Oder jemand merkt, ich möchte wirklich mein Leben in die Hände Gottes legen. Und in diesem Moment, wo er es tut, merkt er auf einmal, dass seine Angst sein Herz überfällt. Ich denke an diese Geschichte von Abraham, der ein Opfer zubereiten soll, Er bereitet alles vor, die Tiere soll er teilen und er legt sie da so alle hin, genaue Vorschrift von Gott, wie es da so kommt. Und dann heißt es, es wurde Nacht und eine Angst überfiel den Abraham und da kommen schwarze Vögel und die wollen diese Opfer wegnehmen, das, was da sozusagen vorbereitet ist. Und er muss die verscheuchen. Und da denke ich immer dran, das ist ein ganz ausdrucksstarkes Bild, ein wenig archaisch in seiner Sprache natürlich, dass eben diese Ängste manchmal uns dazu verleiten möchten, dass uns da etwas weggenommen wird von unserer inneren Bereitschaft für Gott. Und er verscheucht diese schwarzen Vögel und am nächsten Tag kommt dieses Feuer des Herrn und er schließt den Bund und er sagt, ja, und ich werde dir Nachkommen schenken. Und Gott schließt diesen Bund. Also wenn wir einen Schritt auf Gott zumachen und wir manchmal spüren, dass da gewisse Dinge in uns aufkommen, auch das gehört dazu. Ja, gehen wir einen Schritt weiter. Wie erleben wir den geistlichen Kampf? Also das eine, das sind Gedanken. Ja, es geht um unsere Gedanken. Dann auch die Gefühle, aber ich möchte zuerst etwas über die Gedanken sagen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, heißt es, die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Also der geistliche Kampf spielt sich zuerst einmal in den Gedanken ab. Auch das, was wir bei der Versuchung Jesus so spüren, das sind ja gedankliche Auseinandersetzungen. Das heißt, es gibt so negative Gedanken, die uns bedrängen können. So Sätze wie, du schaffst das nicht. Oder etwas gelingt nicht und dann sag ich, mache alles kaputt. Oder mich vergisst man immer. Man wird übersehen und dann kommt so dieser Gedanke, ich werde immer vergessen, ich werde immer übersehen. Ich werde nicht geliebt. Oder wenn die anderen mich kennen würden, dann würden sie mich nicht gern haben. Das sind so negative Gedanken. Und was kann man da machen? Was ist da ein Heilmittel? Schauen wir einfach hinein in die Versuchung Jesu. Was tut Jesus? Er antwortet mit Worten der Schrift. Ja? Interessanterweise ist ja die Versuchung in der Versuchung Jesu, die Versuchung des Feindes ist ja durch ein Schriftwort, das verdreht wird oder falsch verstanden wird. Und Jesus antwortet mit einem Bibelwort. Und so können wir auch lernen, mit einem Wort Gottes auf unsere Versuchung zu antworten. Ja, wenn ich zum Beispiel so diesen Gedanken habe, ich schaffe das nicht. Und ich merke, da gibt es diesen Psalmvers, ah, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Ja, dann kann das so ein Wort sein, das mir hilft, über dieses Gefühl hinwegzugehen. Oder wenn in mir dieser Gedanke ist, ich bin ganz, niemand denkt an mich, ich bin allein, ja, und dann dieser Vers, ich bin alle Zeit bei euch bis zum Ende der Welt. Also Gedanken sind ganz wichtig. Warum? Weil sie eine Wurzel sind für unsere Gefühle. Sie beeinflussen unsere Gefühle. Ja, und das ist eben das zweite Feld sozusagen dieses inneren Kampfes, unsere Gefühle, das kann Unruhe sein. Das können eine gewisse Verwirrung sein, das können Ängste sein, die Seele erlebt. Das können aber auch Leidenschaften sein, Gefühle, wo wir spüren, die sind eigentlich nicht angebracht und wir kriegen sie irgendwie nicht los. Das können manchmal ganz einfach Sorgen sein. Sorgen, ja. Eigentlich wollen wir uns Zeit nehmen für den Herrn, sind in der Kirche, haben so richtig Zeit zum Beten und die Sorgen, die kreisen, ja, wie so ein Schwarm von Vögeln. Ein Wort von Philipp Neri. Die größte Sorge eines geistlichen Menschen soll sein, sich keine Sorgen zu machen. Das ist ein toller Satz, oder? Die größte Sorge eines geistlichen Menschen soll sein, sich keine Sorgen zu machen. Das ist interessant, warum? Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir verantwortungslos sein sollen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um diese Ängstlichkeit des Herzens, die uns dann dazu bringt, dass wir dann einfach die Ruhe innerlich verlieren und den Frieden verlieren. Und so spüren wir eigentlich bei diesen Dingen, die ich jetzt auch so erzähle, wie eng die Gedanken mit unseren Gefühlen verknüpft sind. Ja? Und dass eben manche Gedanken sozusagen uns gar nicht so bewusst sind. Das sind wie so halbbewusste Sätze, die uns so mitschwingen in unserem Alltag und die uns manchmal ein Bein stellen. Und manchmal hebt der Heilige Geist so einen Satz ans Licht und wir spüren darüber, da möchte der Herr arbeiten, da möchte uns befreien und möchte uns wirklich sagen, dass wir nicht allein sind. Er möchte uns wirklich sagen, dass wir geliebt sind und dass wir mit seiner Liebe alles überwinden. Ja, was kann noch sein? Was wäre noch eine andere Ebene des geistlichen Kampfes? Die Gedanken, die Gefühle. Es gibt aber auch äußere Schwierigkeiten, die einfach auch stattfinden können. Man bereitet gerade etwas vor, auch für den Herrn, versucht was in Bewegung zu bringen und plötzlich gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich denke an eine große Stadtmission in Paris, die stattgefunden hat und mitten in der Vorbereitungsphase sind die irgendwie das ganze Computersystem ist da abgestürzt und das gehört irgendwie dazu. Manche Kämpfe, die einfach so mit dabei sind oder jemand wird krank vor einem wichtigen Ereignis und man spürt, ja, wie diese ganze Situation dadurch auch eher nochmal ein Stück an Spannung gewinnt, sozusagen. Oder dass man auch merkt, dass Menschen gegen einen arbeiten können, dass sie schlecht reden. Auch das gehört zu gewissen äußeren Schwierigkeiten, die uns treffen können und die uns belasten können. Und da sind wir beim letzten Punkt, nämlich den Beziehungen. Der geistliche Kampf, er spielt sich auch ab in Beziehungen. Zum Beispiel, dass Misstrauen hineinkommt in Beziehungen, komische Gefühle zwischen Menschen und dann Verdächtigungen. Schlechtes Gerede. Philipp Neri, ein Heiliger, den ich sehr schätze, ist der Heilige der Freude, da gibt es so ganz tolle Geschichten, aber man spürt bei ihm, dass er ein Heiliger war, der sehr eng verbunden mit dem Herrn gelebt hat. Er ist ja sehr spät Priester geworden, hat einen Weg genommen, der wirklich aus einer innigen Verbindung mit Christus kam, auch einer tiefen Erfahrung des Heiligen Geistes, muss man dazu sagen. Am Anfang seines Weges haben ihm so ein Sakristan hat ihm da irgendwie das Leben schwer gemacht. Und der hat gemerkt, das war eine richtige Herausforderung für ihn, den zu ertragen. Das war immer eine Geduldsprobe für ihn. Der hat ihm schmutzige Kelchwäsche hingelegt und solche Geschichten. Ihm war einfach wichtig, dass das schön ist für die Messe und so. Ja, einfach immer wieder so kleine Hindernisse in den Weg gelegt. Und er hat gemerkt, wie er eigentlich dadurch in eine Schule der Geduld wachsen soll. Später in seinem Leben gibt es eine Geschichte, wo man seinem Oratorium, das er da gegründet hat, so auch Steine in den Weg gelegt hat. Und da gab es eben auch in der Kurie einige Widerstände, einige Leute, die gegen ihn waren. Und es wurde auch darüber geredet in seiner kleinen Gemeinschaft. Und er hat es, die Brüder, die darüber gesprochen haben, gestoppt und hat gesagt, nein, seid ruhig. Und er hat gesagt, dieser Kampf ist dazu da, ist wegen mir, sagt er. Wenn er in mir sein Ziel erreicht hat, dann wird er aufhören. Das fand ich einen ganz erstaunlichen Satz, dass er gesagt hat, das, was da passiert, was da gerade diese Schwierigkeiten sind, dadurch will Gott etwas in meinem Herzen verändern. Und wenn das passiert ist, wird der Kampf zu Ende sein. So hat er für sich diese Geschichte gelesen. Ich finde das sehr erstaunlich, weil er damit eigentlich sagt, auch dort, wo Menschen gegen mich arbeiten, sind sie Werkzeuge Gottes. Finde ich ganz wichtigen Gedanken. Ja, was ist das Ziel des Kampfes? Jetzt, wenn ich nochmal so schaue, was versucht der Widersacher uns ja einzureden oder wie versucht er uns ein Bein zu stellen? Man könnte so sagen, zum einen so uns aus der Ruhe zu bringen, aber ja, uns abzubringen vom Weg, dass wir das Ziel unserer Berufung aus den Augen verlieren. Und wenn wir auf unserem Weg vorangehen, unsere Berufung, dann möchte uns lähmen oder bremsen oder entmutigen oder auch entzweien. Und wenn ich jetzt schaue, was ist eigentlich unsere Berufung als Christen? Mal ganz abgesehen von den speziellen Lebensformen oder Lebensständen, die wir kennen, können wir so sagen, unsere Berufung als Christ ist zu leben, erstens Glaube, zweitens Hoffnung, drittens Liebe. Okay? Deswegen möchte ich jetzt nochmal einfach den geistlichen Kampf auf diese Ebenen noch einmal deklinieren. Erstens, wie wird der Glaube angegriffen? Wenn der Glaube in seinem Wesen wirklich ein tiefes Vertrauen ist, dann ist es durch das Misstrauen, dass das Böse sich Raum schaffen möchte in uns. Und das finde ich so eindrücklich geschildert im Sündenfall in Genesis 3, wenn wir diese Stelle anschauen, wie das eben so geschildert ist. Das sind sehr vielschichtige Texte, die uns da begegnen in den ersten Seiten der Heiligen Schrift. Da ist eben Adam und Eva in diesem Garten und dann kommt diese Schlange und sie sagt, ja, sie flüstert sozusagen Eva etwas zu. Sie sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, wenn ihr davon esst, gehen euch die Augen auf, ihr werdet sein wie Gott und erkennt Gut und Böse. Und da saß die Frau, dass es köstlich wäre, von diesem Baum zu nehmen. Ich finde das eine herrliche Stelle. Warum? Da wird nämlich deutlich, dass das Ganze mit einer Lüge beginnt und Eva durchschaut sie noch am Anfang. Und sie sagt, nein, das stimmt nicht, was du sagst. Gott hat nicht gesagt, wir dürfen von keinem der Bäume essen. Es gibt doch nur einen. Da hat es gesagt. Aber das Ziel dieser Lüge ist, das Misstrauen hervorzubringen. Und das ist am Beginn. Also Misstrauen, damit beginnt es. Und das Misstrauen ist, Gott gibt nicht alles, was zu meinem Leben wichtig ist. Und wenn mir Gott nicht alles gibt oder wenn mir das Leben nicht alles geschenkt hat, was zu meinem Glück notwendig ist, dann hole ich es mir halt, dann greife ich es mir. Und dann greift sie hinein in den Baum und was passiert? Und diese ganze Dynamik, diese Spirale der Folgen des Bösen beginnen. In diesem Moment gehen ihr die Augen auf und dem Adam natürlich auch, hat er auch davon gegessen. Sie erkennen, dass sie nackt sind, jetzt müssen sie sich plötzlich beschützen vor dem Blick des anderen. Sie verstecken sich vor Gott, dieses Versteckspiel. Das heißt, die Angst, ich kann nicht mehr so sein, wie ich bin. Ich fühle mich bedroht. Das ist so diese Dynamik der Sünde. Ja? Das ist die Dynamik des Misstrauens. Und ja, und Gott kommt mitten hinein und er sagt, wo bist du? Wenn wir den Glauben an Gott verlieren, Gott verliert ihn nicht. Er glaubt an uns und er sucht uns und er sagt, wo bist du? Und dieses sich zeigen von Adam und Eva, ja, hier sind wir, das ist so der erste Schritt von diesem gefunden werden. Also Misstrauen, da sehr vorsichtig sein in der eigenen Seele. Misstrauen gegenüber Gott, aber auch Misstrauen in menschlichen Beziehungen, die ganz wichtig sind in unserem Leben, da sehr vorsichtig zu sein und sehr wachsam. Auch natürlich gegen den Glauben ist die Versuchung der Lüge, ich habe schon gesagt, also wirklich dem, was dem Wort Gottes widerspricht, die Täuschung, dass ich ja irgendwo mich falschen Gedanken hingebe, die nicht im Einklang sind mit dem, was der Herr uns durch sein Wort lehrt oder durch in der Kirche auch lehrt. Auch da ist es wichtig, wachsam zu sein. Gegen den Glauben natürlich der Zweifel. Der Zweifel am Geliebtsein. Ist Gott wirklich Liebe? Natürlich für die anderen schon, aber für mich, ja? Glaube ich wirklich, dass ich geliebt bin, durch und durch? Und da gibt es manchmal diese Sehnsucht, ja, ich möchte es jetzt unbedingt wieder neu wissen. Gott muss mir es wieder neu sagen. Ich habe es zwar schon irgendwann mal gehört, ja? Aber jetzt ist es gerade irgendwie weg. Ich spüre es gerade nicht. Ich spüre es nicht. Also es ist nicht da. Ja? Was ich nicht spüre, ist nicht existent. Oder wie ist es eigentlich? Versteht ihr? Wir definieren manchmal die Wirklichkeit nach unserem Gefühl. Und dazu sagen, Gott, du hast es mir gesagt. Und wenn ich wirklich ein Zeichen suche, ja, was ist das Zeichen der Liebe Gottes? Das Zeichen der Liebe Gottes, wo ich es immer wieder neu ablesen kann, das ist das Zeichen des Kreuzes. Das Zeichen, dass er sein Leben gegeben hat. Das ist objektiv die Wahrheit. Christus ist für uns gestorben. Wir haben hier das schöne Bild von Bruder Konrad, der vor dem Kreuz betet und drüber steht, das Kreuz ist mein Buch. Das Kreuz ist mein Buch. Er hat einfach das Kreuz betrachtet und hat darin gelesen, ja, die Liebe Gottes. Das heißt, wenn wir wirklich zweifeln, auf Jesus schauen, Die Betrachtung des Kreuzes, die Betrachtung seiner Wunden, seines Herzens, ist tatsächlich ein Schlüssel, zu einer tieferen Gewissheit zu kommen. Also da merken wir schon, Glauben hat auch etwas mit der Blickrichtung zu tun, dass ich mich wieder neu innerlich ausrichte, ja, wo ich weggeschaut habe von ihm. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch einen letzten Punkt. Aus dem Grund ist es auch heilsam und gut, immer wieder mal das Glaubensbekenntnis zu bieten. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Manche tun das auch jeden Tag, dass sie sagen, ich beginne den Tag damit, mit dem Kreuzzeichen, der dreifaltige Gott. Ja, oder ich stelle mich hinein in den Glauben. Es ist schön, dass meine Liturgie bei diesem Moment auch steht. Wir stehen zu unserem Glauben. Es ist auch ein Bild der Kraft. Ich stelle mich hinein in die Kraft Gottes, die mir geschenkt wird dadurch, dass ich an den dreifaltigen Gott glaube. Okay, jetzt kommen wir zum Zweiten. Die Hoffnung. Die Hoffnung ist auch manchmal angefochten. Wisst ihr, die Hoffnung, das unterschätzen wir manchmal, wie wichtig sie eigentlich ist. Sagen ja, Glaube ist wichtig, Liebe ist wichtig, aber die Hoffnung, naja. Ich denke manchmal, wer merkt, wie wichtig die Hoffnung ist, wenn man sie gerade mal nicht hat. Wenn man das Gefühl von Hoffnungslosigkeit im Herzen hat, dann merkt man, wie wichtig eigentlich eine Hoffnung ist. Ja. Ich habe mal eine schöne Definition gehört von Professor Splett, der Folgendes gesagt hat, eben zu dem Thema, was denn die Hölle sei. Es ist also ein Zustand der Verlorenheit, eben ein Zustand in einer großen Not sozusagen, ohne Aussicht auf Veränderung. Das ist der Punkt. Ohne Aussicht auf Veränderung. Wenn ich in einem Zustand der Schwierigkeit bin, vielleicht auch der inneren Not, der Bedrängnis, wenn mich Dinge quälen, aber wenn die Aussicht auf Veränderung da ist, dann ist es schon nicht mehr die Hölle. Dann ist es eben ja ein Durchgang durch ein Feuer der Prüfung, das mag sein, aber eben auf etwas Positives hin. Ich möchte so definieren, die Hoffnung ist erstens die Überzeugung, dass Gott die Geschichte führt, und auch die Fähigkeit, meine eigene Geschichte zu lesen, ein Stück mit den Augen Gottes zu lesen, ja, und zu verstehen, dass Gott sogar auf den krummen Zeilen gerade schreibt. Dass auch die Schwierigkeiten für Gott ein Baustein sind auf dem Weg. Die schönste Hoffnungsgeschichte ist die im Alten Testament, finde ich, von dem Josef, der von den Brüdern verkauft worden ist, weil sie so voller Eifersucht waren, bis hin, dass sie ihm den Tod gewünscht haben. Und dann hat er noch richtig Glück gehabt, dass er nur verkauft worden ist als Sklave. Und dann kommt er in Ägypten an, er arbeitet sich hoch und nach Jahren, sogar Jahrzehnten, ist er dann rechte Hand vom Pharao. Und als dann die Brüder kommen, da sagt er, und es ist so ein unglaublicher Satz, ich habe die Geschichte jetzt zusammengefasst in winzigen Satz sozusagen. Er sagt, Gott hat mich vorausgesandt, damit eben da Gutes geschieht. Er sagt nicht, ihr habt mich verkauft, ihr habt mir Böses getan. Er hat inzwischen gelernt, dass Gott dieses Böse zu einem richtig Guten gewandelt hat. Und so konnte er sagen, Gott hat mich vorausgesandt. Und dazu zu kommen, zu sehen, dass Gott sogar das Böse in unserer Geschichte zu etwas Gutem machen kann. Und wo kann ich es lernen? Nochmal, wenn ich auf das Kreuz des Herrn schaue, wenn ich darauf schaue, dass sogar Gott den Tod in Leben verwandeln kann, dann kann er auch meine Schwierigkeiten verwandeln. Die Versuchung der Ungeduld gehört auch dazu. Die Ungeduld ist, ich muss jetzt unbedingt irgendwie was machen, weil ja sonst nichts geschieht. Die Hoffnung ist das Grundvertrauen, Gott wird führen. Und ich muss nur sozusagen auch dem Herrn ein bisschen Zeit geben zu wirken. Und das ist so wichtig, gerade dann, wenn es um Menschen geht, wenn man in der Familie ist und man sieht die eigenen Kinder, sie wachsen auf und dann gibt es den Moment, wo sie mal richtig groß sind und dann sind sie halt auch selbstständig. Viele Prozesse kann man nicht mehr direkt begleiten und dann kann man nur noch sagen, Herr, ich habe ausgesät, aber du musst es wachsen lassen. Es ist so wichtig, diese Tugend der Hoffnung zu leben. Gott hat uns eben nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, ja, wenn ich die Hoffnung verliere, dann kommt sie in diese Verzagtheit hinein, sondern er hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Das ist im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Wir sollen diese Gnade Gottes immer wieder neu in uns entfachen. Und deswegen ist auch das Wort Gottes ein Heilmittel dafür. Ein Heilmittel, unserem Herzen wieder neue Hoffnung zu geben. Und da gebe ich euch jetzt ein Beispiel aus dem Buch Ezechiel. Ich möchte diese Geschichte kurz erzählen, die ich sehr eindrücklich finde. Ezechiel hat eine Vision von der Auferweckung Israels. Die Hand des Herrn bringt ihn auf eine große Ebene. Und dort sieht er sich mitten unter ganz, ganz, ganz vielen Gebeinen, lauter Knochen, die da umeinander liegen. Und er wird daran vorübergeführt. Sie waren ausgetrocknet. Und dann hört er eben, wie er gefragt wird, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Das ist eine unglaubliche Szene, oder? Stellt euch vor, das sind lauter Knochen und dann wird er gefragt. Was würdet ihr antworten? Weiß nicht. Er ist ganz, ganz klug, der Prophet. Nur du weißt es, sagt er. Du, Herr, weißt es. Ja? Und dann sagt er, sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über euch, umgebe euch mit Fleisch, ich überziehe euch mit Haut. Ich bringe Geist in euch und ihr werdet lebendig. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war, und noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch, die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Ja, dann gibt es noch eine zweite Phase von dem Ganzen, dass diese Leiber auch lebendig werden. Und dann sagt eben Gott, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel, ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen. Wir sind verloren. Und deshalb tritt als Prophet aus und sprich. Und dann soll er eine Botschaft sagen. Ja, ich finde das sehr eindrücklich, dass diese Gebeine, dieses Bild des Todes, ein Bild der Hoffnungslosigkeit ist. Tod ist auch etwas Irreversibles. Ja, also normalerweise Gebeine, da wird nichts mehr lebendig. Das ist einfach so. Und da hinein wird er jetzt gesandt, dieses Bild der Hoffnungslosigkeit. Er soll dem Volk Israel neuen Mut zusprechen, dass Gott etwas macht in der Geschichte. Da geht es um das Exil, sie haben das ihr gelobtes Land verloren. Und er soll ihnen Mut zusprechen, dass Gott etwas Gutes draus machen wird und er wird es in eine gute Richtung führen. Und das Interessante ist, wie das geschieht. Warum? Also es ist nicht so, dass da die Gebeine sind und sagt, und Gott sagt dann, also pass mal auf, guck mal genau hin. Und jetzt werde ich mal alles tun und dann spricht Gott, ich bringe Geist in euch. Und alles geschieht? Nein, der Prophet soll es sagen. Das ist der Clou an dieser Geschichte, finde ich. Der Prophet soll die Worte, die er gerade gehört hat, wiederholen. Und dadurch passiert es. Versteht ihr? Die Kraft des Wortes Gottes entfaltet sich dadurch, dass es von dem Propheten wiederholt wird und gesagt wird. Wenn uns Paulus sagt, dass das Wort Gottes ein Schwert ist im geistlichen Kampf und wir es aber nur in der Bibel haben, und ich habe es ja in meinem Schrank, dann wird es noch nicht diese Kraft entfalten. Wenn du aber ein Wort Gottes mal empfangen hast, wo du spürst, das ist richtig gut für mich, dann sprich es aus in deinem Herzen. Lies es immer wieder in deinem Geist. Sag es vielleicht sogar mal laut in deiner Gebetszeit oder schreib es dir an den Spiegel, dass du es jeden Morgen wieder neu siehst. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Durch das Aussprechen verändert sich die Wirklichkeit, weil das Wort Gottes eine Kraft in sich trägt. Aber das ist der prophetische Dienst sozusagen. Der geistliche Kampf ist sozusagen für uns die Gelegenheit zu lernen, dass Gott mit jedem von uns wirkt. Nicht an uns vorbei, ja? Der Sieg Gottes, der Sieg Jesu ist nicht ohne uns. Jeder von uns spielt da seine Rolle. Ja? Natürlich hat Jesus das Böse besiegt, aber er sagt, ich brauche auch dich dazu. Und deswegen sagt die Heilige Schrift, ja, besiege auch du das Böse durch das Gute. Und so sollen wir alle mit dem Wort Gottes, und wir werden später auch sehen, mit der Liebe wirklich an diesem Sieg Jesu teilhaben. Nochmal, dieses bewusste Ja sagen, dieses bewusste sich hineinstellen in das Wort Gottes ist eine Kraftquelle. Vielleicht eine andere Versuchung der Hoffnungslosigkeit ist auch die Versuchung des Todes. Manche kämpfen mit Todesgedanken, dass sie sagen, ich habe keine Kraft mehr zu leben, warum bin ich eigentlich da? Weil manche Menschen auch Tiefes in sich tragen und wo sie vielleicht merken, Stück für Stück gibt es immer wieder Schritte nach vorne, aber dann wieder auch vielleicht Rückschritte. Und genau in diesem Moment ist es wichtig zu sagen, ja, Herr, wenn du an meiner Seite bist, dann sage ich ja. Dieses bewusste Ja sagen und dann setzt sich etwas frei. Ich sage ja zum Leben, weil du mit mir bist. Also, die Hoffnung. Jetzt der dritte Punkt, die Liebe. Gegen die Liebe ist eben auch die Versuchung. Die Liebe ist die Fähigkeit, sich zu öffnen, sich zuzuwenden, Beziehung zu leben. So ist also vielleicht die erste Versuchung wäre an dieser Stelle die Verschlossenheit. Manchmal merkt man das in bestimmten Situationen, in bestimmten Dynamiken, in Gruppen, plötzlich irgendjemand isoliert ist. Auf einmal ist er am Rand und ist irgendwie ganz allein und geht da seinen Weg und spricht mit niemandem mehr. Die Verschlossenheit kann ganz viele Gründe haben. Jesus geht auf den Taubstummen zu und er sagt, Ephata, öffne dich. Wenn wir Jesus begegnen, er möchte uns immer wieder neu öffnen, damit wir aufeinander zugehen können. Wenn es Dinge gibt, die mich verschlossen haben, dann ist es wichtig, das anzuschauen. Das auch Gott zu geben. Es sind manchmal Wunden, Verletzungen, die noch nicht geheilt sind. Die können manchmal Jahre alt sein. Und es kann manchmal auch ein Prozess sein, der länger dauert, der nicht so leicht sozusagen zu gehen ist. Und es ist trotzdem wichtig, nicht aufzugeben und ja, Gott zu bitten, dass man vergeben kann. Ja. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das wäre jetzt diese Stelle aus Römer 12, Vers 21. Und da spricht eben Paulus darüber, dass wir auch, wenn wir verflucht werden, wir sollen segnen. Ja. Wir sollen nicht das Böse mit Bösem vergelten. Es wird nur aus der Welt genommen, wenn wir bewusste Akte des Guten setzen, wenn wir bewusste Akte der Liebe setzen. Am Ende der Welt wird es nicht die größere Gewalt Gottes sein, die alles neu macht, sondern die größere Liebe Gottes. Am Ende ist nicht irgendein Bild eines übermächtigen Herrschers, sondern das Bild eines Lammes, das siegreich ist. Die Hochzeit des Lammes ist am Ende der Heiligen Schrift. Das Lamm ist so ein wehrloses Geschöpf, ja. Das ist eben nicht bissig. Das ist eher das, das eben gebissen wird oder geschlachtet wird in dem Fall. Es ist eben das Opferlamm. Christus, er ist das siegreiche Lamm. Und das ist für mich ein ganz großer Schlüssel zum Verständnis des Weges der Verwandlung, den Gott uns führt. Es geht um die Verwandlung dieser Welt. Es geht um eine echte Aufarbeitung des Bösen. Und es geschieht durch diese Liebe des Herrn. Es geschieht durch die Wunden Jesu hindurch. Und deswegen wieder aus einer anderen Perspektive der Blick auf das Kreuz. In dem Moment, wo ich die eigenen Wunden spüre, da muss man zu Jesus hinlaufen. Ja? Die heilige Hildegard von Bingen, sie sagt, wenn wir unsere Wunden Gott zeigen, ja, kommt Jesus und er zeigt seine Wunden. Das ist eine tiefe Gottesbegegnung. Dort, wo wir unsere Verwundbarkeit in die Verwundbarkeit Jesu legen, ja, wo wir wirklich ganz schwach sind und das in diese Begegnung mit Jesus hineinbringen. Es gibt Dinge, die können wir nicht mit den besten Vorsätzen lösen. Es gibt Dinge, wo wir spüren, ich kann mich nicht selber halten, das muss jemand anders machen. Und da in diese Begegnung mit den Wunden Jesu hineinfinden. Und da wird es eben auch geheilt. Eine weitere Versuchung gegen die Liebe. Eben wenn eine Wunde nicht geheilt ist, wenn in uns eine Bitterkeit ist oder so, dann gibt es die Anklage. Natürlich, die Anklage gegen andere, die Anklage aber auch gegen sich selbst. Manchmal, wenn Menschen kommen zur Beichte und sie sagen, ja, und ich verurteile andere, reden schlecht über andere, dann frage ich sie manchmal, wie denkst du eigentlich über dich selber? Ich merke, wenn Menschen aufhören, schlecht über sich selber zu denken und den inneren Kritiker mal zum Schweigen gebracht haben, dann haben sie gar keine Lust mehr, die anderen zu kritisieren. Dann brauchen sie es nicht mehr. Viele brauchen das sozusagen, um das Gefühl zu haben, naja, so schlecht bin ich ja auch nicht. Die anderen sind ja auch nicht besser. Das ist aber kein Trost. Es ist kein Trost. Der Trost ist, wenn ich sage, niemand verurteilt mich. Wie Jesus zu der Frau sagt, auch ich verurteile dich nicht. Hat dich jemand verurteilt? Nein, niemand, Herr. Auch ich verurteile dich nicht. Ja? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Wer kann uns anklagen? Ja, Gott ist es, der gerecht macht. Römer 8, 31 bis 39, das ist die Medizin, die ich denjenigen immer wieder rate, die unter diesem Geist der Anklage leiden, sage ich, das müsst ihr auf diese Wunde drauflegen, das heilt. Das ist ein Wort, das sollte man auswendig können, das ist nicht schlecht. Eine weitere Versuchung natürlich sind Zwietracht und Eifersuchtsgefühle. Eifersucht ist auch so etwas, ne? Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, da brauche ich ja keine Eifersucht mehr, ne? Da brauche ich sie nicht mehr. Die Eifersucht ist immer eine Form des Zweifels. Und ein gefühlsmäßiges Festhalten oder festhalten wollen und enttäuscht sein darüber, dass es nicht geht. Und man fühlt sich immer in der zweiten Reihe. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, so langsam der Seele beibringen, du darfst in Frieden sein, denn du bist geliebt. Sich da auch das Wort Gottes zusprechen lassen. Vielleicht noch eine weitere Versuchung, die ich auch ernennen möchte an dieser Stelle, ist im Zusammenhang mit der Anklage und mit dem, wo wir die Fehler des anderen sehen, das Urteilen über die anderen, auch das Schlechtreden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sehr wachsam zu sein. Ich glaube, überall, wo Menschen zusammen sind, da wird geredet. Und die Versuchung ist so oft da, in so vielen Formen von Gemeinschaften, von Gruppen, dass man dann auch über das ein oder andere redet, was man irgendwo schlecht findet bei jemand anders. Und das ist etwas, was demjenigen, der es ausspricht, nicht wirklich hilft. Den, der es hört, der wird auch dadurch verletzt. Und der, über den geredet wird, der natürlich auch. Ja, dessen Ruf wird dann auch vielleicht beschädigt. Ich finde es sehr interessant, Pierre Gossard, der Gründer der Gemeinschaft Emmanuel, hat ich nur eine Regel der Gemeinschaft mitgegeben, nicht zu kritisieren, im französischen Kritiquer, man könnte sagen, nicht zu beschuldigen, nicht schlecht zu reden. Das heißt, wenn ich wirklich etwas zu sagen habe, dann sage ich es dem Bruder direkt oder der Person, die das wirklich angeht, die eine Verantwortung in dieser oder jenen Sache hat, aber nicht sozusagen demjenigen, der damit nichts zu tun hat. Ja, das wären jetzt also so einige Punkte zur Glaube, Hoffnung und Liebe, wirklich auch zu wählen das Gute. Wir spüren immer wieder, dass da so eine Entscheidung zu treffen ist, da ist die Versuchung und den Weg gehe ich nicht, ich gehe dafür einen anderen Weg, ich gehe den Weg des Lichtes. Und so möchte ich jetzt vielleicht schließen mit einigen Hilfsmitteln im geistlichen Kampf. Ich habe schon eine Reihe genannt, ich fasse es nur noch mal so zusammen, noch ganz kurz für Sie, dass Sie es auch mitnehmen können. Das erste Mittel, das uns übrigens auch der Epheserbrief aufzeigt, ist die Wahrheit. Umgürtet euch mit der Wahrheit. Das finde ich sehr interessant, dass das als erstes so genannt wird. Die Wahrheit macht frei, sagt Jesus. Die Wahrheit bedeutet als innere Haltung eine Wahrhaftigkeit mit sich selber, ja, in der Wahrheit zu sein mit sich. Diese Haltung können wir konkret leben, immer wieder auch durch eine gute Gewissenserforschung, ja, mit sich selber auch im Reinen zu sein, durch die Vergebung des Herrn, durch natürlich das Sakrament der Vergebung auch. Also die Wahrheit wäre ein erster Schlüssel. Dann zweitens das Wort Gottes. Es wird als Schwert des Geistes bezeichnet. Ich habe schon ein wenig erklärt, wie man damit leben kann. Also nicht nur es lesen, sondern versuchen es auch anzuwenden. Weil wir eben selber, auch jeder von uns, der getauft worden ist, wurde gesalbt mit dem Chrisam, gesalbt mit dem Heiligen Geist und hat Teil am dreifachen Amt Christi, der Priester, Prophet und König ist in Ewigkeit. Ja? Also bitte seid Propheten mit dem Wort Gottes. Ja? Für euch sprecht euch dieses Wort immer wieder vor und es wird euch helfen. Drittens, Austausch und geistliche Begleitung. Auch das ist ganz, ganz gut. Wenn eine dieser Fallen sozusagen die Isolation ist, dann ist es ganz wichtig, dass man über bestimmte Dinge einfach ins Gespräch kommt. Und welch eine Erleichterung ist das? Das hängt mit dieser Wahrheit zusammen. Wahrheit im Griechischen heißt, etwas, was verborgen ist, wird aufgedeckt. Und in diesem Aufgedecktwerden liegt eine Freiheit. Ja, da liegt wirklich eine Freiheit. Und das ist in einer geistlichen Begleitung oft so der Fall, dass man dann auch Dinge auch ansprechen kann. Aber auch im geistlichen Austausch zu sein mit anderen, die mit Gott leben, das wird uns helfen, weil wir dann auch merken, auch andere haben Schwierigkeiten oder auch andere beten für mich, wenn ich Schwierigkeiten habe. Viertens, natürlich die Sakramente. Die Sakramente sind solch ein Heilmittel, die Beichte, aber auch die Eucharistie. Da können wir all unsere Kämpfe hineinlegen. Ich finde das so herrlich. Es gibt ein Priestergebet, das meistens unhörbar für die Leute gebetet wird. Bei der Gabenbereitung, nach dem Gebet für Brot und Wein, gibt es dann dieses Gebet, wo der Priester sich eventuell leicht verbeugt vor dem Altar und dann sagt, Herr, wir kommen zu dir mit demütigem Herzen, mit demütigem Sinn. Nimm unser Opfer an, dass es dir gefalle. Und dieser Vers, ja, jetzt, wenn man in der Messe ist, ist es immer leichter, das Wort Gottes dann so gleich zu zitieren. Dieser Vers, der stammt aus dem Alten Testament, witzigerweise, aus dem Buch Daniel. Und zwar das Gebet von den drei Jüngern im Feuerofen. Ist interessant, oder? Manchmal fühlt man sich wie in einem Feuerofen. Und wenn man dann die Messe feiert, ist es wirklich gut, ja. Auch da können wir unseren Kampf mit hineinbringen, ja. Ein weiteres Mittel, das Gebet. Jesus sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Ganz einfach. Wenn wir in Versuchung fallen, könnte es sein, dass wir nicht genügend gebetet haben. Vielleicht ein Gedanke. Ich glaube, ohne diesen inneren Kontakt kriegen wir die Kraft nicht von Gott. Wir brauchen das. Jesus hat viel gebetet und ich denke, er hat einen guten Draht gehabt. Wenn er uns das so vorgemacht hat, dann nicht ohne Grund. Also nehmt euch Zeit dafür. Dazu gehört auch der Lobpreis natürlich. Noch ein weiterer Punkt, die Entscheidung. Entscheidungen treffen. Also nicht nur empfangen im geistlichen Leben, zu sagen, okay, das war jetzt toll, hat mich berührt. Und jetzt zu fragen, warum hat es mich berührt? Was will Gott jetzt mir sagen? Welchen Schritt gehe ich? In dem Moment, wo du es dir wirklich aneignest, dann machst du was damit. Das, was ich versucht habe zu sagen mit diesem Wort aus Ezechiel, das Wort nicht nur zu hören, es dann selber auszusprechen oder in eine kleine Entscheidung hinein zu übersetzen. Jetzt von diesem Vortrag, da waren eine ganze Fülle von verschiedenen Gedanken. Und welche kleine Entscheidung wäre es jetzt? Vielleicht merken Sie, es gibt einen Punkt, es gibt zwei, es gibt vielleicht drei Punkte, aber ich würde nicht mehr als drei nehmen, wo Sie merken, da möchte ich dran arbeiten. Es wäre zum Beispiel eine gute Übung, dann zu sagen, okay, ich setze mich nochmal in die Kirche hinein, in die stille Anbetung und ich überlege mir das und ich schreibe mir das auf und das nehme ich mit und dann bringt es Frucht. Und noch ein Punkt, der uns hilft beim geistlichen Kampf, und den finde ich auch ganz interessant. Gürtet euch mit der Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens zu kämpfen. Die Bereitschaft für das Evangelium des Friedens zu kämpfen. Das heißt, anders gesagt, die Bereitschaft, den Glauben weiter zu erzählen, ist auch ein Schutz im geistlichen Kampf. Also wenn es mir mal schlecht geht und ich merke, jetzt ist die Zeit, ich soll jemand anders etwas vom Glauben erzählen, dann kann es sein, dass es auf einmal diese Schwierigkeit, die ich hatte, plötzlich verschwunden ist. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Es ist so wichtig, dass wir auch da aufhören, sozusagen um unser Problem zu kreisen, sondern auch bewusst diesen Schritt tun auf den anderen zu. Die heilige Therese von Lisieux, die hat es mal so formuliert, wenn ich mich unwohl fühle bei mir selbst, dann laufe ich von mir weg zu Werken der Nächstenliebe. Toll, oder? Ich gehe von mir weg zu Werken der Nächstenliebe, da bin ich beim anderen. Und dann finden wir auch wieder zu uns selber. Und dazu gehört eben auch die Bereitschaft zur Mission, die Bereitschaft, den Glauben weiterzugeben und auch von Gott zu erzählen. Mit diesem Gedanken möchte ich jetzt auch schließen. Und wie gesagt, überlegen Sie sich einfach nochmal, was ist es, was Sie, was ist es eigentlich, was Sie gerne, wo Sie spüren, dass Gott Sie weiterführen möchte? Was ist die kleine Entscheidung, die Sie jetzt gerne mitnehmen möchten? Nicht nur für heute und morgen oder fürs Forum, sondern für die Zeit danach. Woran dürfen Sie besonders denken? Was ist der Punkt der Aufmerksamkeit, der Wachsamkeit? Was ist die Einladung des Herrn jetzt an jeden Einzelnen von uns?
Das war ein Vortrag von Pfarrer Markus Wittal von der Gemeinschaft Emmanuel. Ein Vortrag, den er beim Forum der Gemeinschaft in Altötting gehalten hat. Sie können diesen Vortrag auch noch einmal nachhören unter www.horeb.org in unserem Download- und Podcast-Angebot. Eine CD können Sie diesmal nur beim externen Anbieter erwerben, beim Arbeitskreis Medienapostolat. Die Angaben dazu finden Sie im Informationsfeld zu dieser Sendung www.horeb.org. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.